Free as in Freedom ist unser Thema heute beim Nordfunk. 18.05 Uhr am 30. August 2006. Es geht heute um
freie Software, um Open Source, um Free Software.
Für die Software braucht man erst mehr Hardware. Wir wollen uns jetzt erstmal damit beschäftigen, wann gab es eigentlich die erste Software? Das ist ja noch gar nicht mal so lange her.
Ja, das kam eigentlich, kann man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg fing das alles an, dass es die ersten Computer gab, die man zu Recht als solche bezeichnen konnte und die auch entsprechend programmierbar waren. Nicht nur für spezielle Aufgaben gebaut, sondern quasi universelle Rechenmaschinen.
Also so die ersten Prozessoren, die man frei programmieren konnte.
Ja, und damit entstand dann halt auch die erste Software. Und das war natürlich in der Zeit auch dann, es war ja lange Zeit dann so gewesen, bis in die 60er, 70er rein. Es hat ja ewig gedauert, bis es eigentlich große Verbreitung fand. Man war ja in dieser Zeit noch weit, weit weg von den Homecomputern, von den PCs, wie wir sie heute kennen.
Ja, die gab es damals nicht. Das waren riesen Turnhallen voll mit Röhren oder
später Transistoren. Ja, im wahrsten Sinn des Wortes. Und natürlich standen die zuerst an Universitäten, Forschungseinrichtungen etc. Und da es halt diese Rechner meistens nur in kleiner Stückzahl produziert wurden oder Einzelstücke waren, mehr oder weniger, gab es natürlich auch noch überhaupt keine kommerzielle Software. Also Software, die man kaufen konnte, die als Produkt angeboten wurde. Das war
eigentlich eng verknüpft, der Computer mit der Software, die da drauf lief.
Ja, richtig. Es war halt zuerst so, dass der Hersteller sozusagen die Software, das Betriebssystem, mitgeliefert hat als Zugabe und gar nicht als eigenes Produkt wahrgenommen wurde, das Ganze. Und das entsprechend, was an den Forschungseinrichtungen dann programmiert wurde, an Software entwickelt wurde, wurde dann auch, einfach weil es praktisch war, mit Kollegen geteilt, an andere Programmierer und Forscher weitergegeben. Und dass man das Ganze irgendwie restriktiver handhaben könnte, war erstmal eine Idee, die noch gar nicht da war. Dass man das ganze Software auch als Produkt, das man vermarkten konnte, begreifen konnte, das kam ja erst sehr viel später eigentlich.
Das war ja eigentlich erstmal so eine Art Forschungsprojekt oder Forschungsarbeit. Ne? Das sind ja nichts, womit man jetzt überhaupt erstmal Geld verdient hätte.
Ja.
Also gut, die Hardwarehersteller haben sicherlich Geld dafür gekriegt, dass sie den ganzen Kram zusammengelötet haben und so. Aber man hat ja jetzt die Sachen nicht eingesetzt, die Computer nicht eingesetzt, um mit den Computern Geld zu verdienen, wie das ja heute der Fall ist.
Ja, und es war dann eigentlich erst in den 70ern, frühen 80ern, dass es kommerzielle Software wirklich aufkam, dass proprietäre Software entwickelt wurde, Software, für die man Geld bezahlen musste, um sie benutzen zu können und wo dann natürlich auch geschäftliche Interessen dahinter standen und dementsprechend auch Restriktionen kamen, dass die Hersteller von solcher Software jetzt gesagt haben, okay, jetzt ist Schluss mit freier Weitergabe von Software, das ist unser Produkt, das wir verkaufen, das könnt ihr nicht frei weitergeben.
Ja, man hat erkannt, dass da auch Arbeit hintersteckt, sowas überhaupt erstmal zu programmieren.
Man hat erkannt, dass da Arbeit hintersteckt und langsam hat man erkannt, dass sich dort ein Markt entwickelt, wo man einfach auch Geld mitverdienen
kann. Genau, das heißt, die Leute haben Computer gekauft, die großen Firmen zumindest erstmal, und dann brauchten die ja irgendwas, was die mit dem Computer machen konnten, weil der Computer selbst ist ja dumm, der kann ja nichts.
Ja.
Ja, der kann ja gar nichts. Das kann er zwar schnell, unheimlich schnell, aber man muss ihn halt programmieren. Man muss ja jeden Schiss einzeln erklären, was er jetzt machen soll. Na gut, das war dann ein Produkt. Aber Microsoft war sicher nicht die erste Firma, die Software verkauft hat, oder?
Ich weiß nicht, wer die erste Firma war.
Wahrscheinlich IBM noch früher,
nehme ich an. Da kam sicher jemand vor Microsoft. Aber Microsoft, wenn es noch nicht die ersten waren sie auch mit die ersten gewesen, die zumindest da eine ganz klare, ja, sag ich mal, Spaltung in dieser frühen Programmiererszene bewirkt haben. Mhm. Und zwar hatte 1976 Bill Gates einen Open Letter, einen offenen Brief an die Programmierer geschrieben, dessen Inhalt ungefähr war, hört auf zu stehlen. Also nach dem Motto, es ist Schluss, es geht nicht mehr, dass der Kram hier frei weiterkopiert und zirkuliert wird und weiterentwickelt wird.
Hört auf, voneinander abzuschreiben.
Hört
auf, von mir abzuschreiben.
Genau, hört auf, von den Firmen abzuschreiben. Also das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo das erste Mal richtig deutlich wurde, dass sich da, sage ich mal, zwei verschiedene Paradigmen gab, zwei verschiedene Ansichtsweisen, wie man über Software denken kann. Eben die eine Denkweise, das Ganze als Produkt zu begreifen und zu sagen, wir müssen hier ganz restriktiv sein, das zu kopieren ist wie stehlen, ist wie ein Verbrechen. Und die andere Sichtweise, die halt von vielen aus den Pionieren, sage ich mal, noch der Programmierung.
Ja, aus dem Universitätsbereich.
Ja, ne? Die gesagt haben, das sind Informationen, die sollten frei sein.
Das ist Wissen eigentlich.
Das ist Wissen, genau. Das sind Tools, Werkzeuge, die wir brauchen, um damit arbeiten zu können und forschen zu können. Und wenn wir anfangen, hier so restriktiv vorzugehen, dann schießen wir uns damit im Prinzip selbst ins Bein. Weil wenn dieses Wissen nicht mehr geteilt wird, wenn die Gemeinschaft nicht mehr gemeinsam weiterforscht und Software weiterentwickelt, ja, schadet das im Endeffekt allen.
Ja. Ja, dann wird die Arbeit doppelt gemacht und so wird alles doppelt erforscht und alles mehrfach programmiert und so.
Ja, und das führte dann dazu, dass 1983 Richard Stallman, der als erster sich wirklich sehr, sehr intensive Gedanken darüber machte, wie man eine Alternative zur kommerziellen Softwarewelt auf die Beine stellen konnte, mit einem irgendwie einem, ja, sag ich mal, ideologischen Überbau und einer auch gewissen Organisation dahinter, das GNU Project ins Leben rief.
Das GNU heißt GNU is not Unix. Das ist ein Akronym.
Genau.
Das G steht für GNU und das N für not und U für Unix.
Ganz genau.
Ganz
und
schlau.
Unix war ja bis dahin eins der verbreitetsten Systeme gewesen und er wollte gewissermaßen ja ein zwar zu Unix komplett kompatibles Betriebssystem, aber das eben nicht Unix ist.
Programmieren. Also muss man vielleicht dazu sagen, Unix ist ja selbst ein Betriebssystem.
Ja.
So wie Windows ein Betriebssystem ist, ist Unix auch ein Betriebssystem.
Genau, aber sein Ansatz war halt, dass er sagte, wir machen das von vornherein vollkommen frei. Wir benutzen in dieses ganze System mit allen Bausteinen und Programmteilen, die da reinkommen, benutzen wir überhaupt nichts, wo irgendjemand Rechte, Copyright, finanzielle Interessen, was auch immer hat. Das Ganze sollte frei sein, frei verfügbar, dass jeder es benutzen und kopieren und verändern und damit machen kann, was er will.
Ja gut, aber ein Copyright gab es ja schon. Also so so eine Rechte, ja doch, so ein Copyright. Es gibt ja eine Lizenz. Oder gab's das dann, war das dann später,
das Lizenz? Doch, das kam eigentlich schon damit auf. Aber Richard Stallman selbst, um so gewissermaßen sich über das Copyright lustig zu machen, bezeichnete das dann als Copyleft.
Hm.
Und das war eben die GNU Public License, die GPL, die eben ganz andere Rechte und Vorschriften macht als das gewöhnliche Copyright. Die GNU Public License sagt halt, dass dieses Programm, was unter dieser Lizenz veröffentlicht ist, darf explizit jeder benutzen, wofür immer er will, darf jeder verändern, wie immer er will und darf die Veränderung wiederum weitergeben, darf ja, das analysieren, darf das...
Darf es auch kopieren.
Darf es kopieren und...
Machen, ja. Das, er darf es ja sogar verkaufen.
Er darf sogar...
Also ich meine, es ist zwar kostenlos verfügbar, aber wenn er einen findet, der das kauft, dann darf es auch verkaufen.
Ja, ja, das ist ja eins so der Missverständnis immer, wenn es um die Free Software geht, dass es eben nicht darum geht, dass es gratis ist, sondern, ja, wie Stallman halt immer sagte, not free as in beer, nicht wie Freibier, sondern free as in freedom.
Wie Freiheit.
Wie Freiheit, ja, genau, weil es da einen sehr, ja, starken ideologischen Ansatz dahinter gab,
ja,
warum diese freie Software ja für eine ja Notwendigkeit und für eine gesellschaftlich wichtige Sache hält.
Ja, also bei kommerzieller Software war das ja immer so, oder ist es ja bis heute so, dass man so Restriktionen auferlegt kriegt, ne? Dass man sagt, die Software darfst du aber nicht kopieren und du darfst die nur auf einem Rechner installieren und wenn du zwei Computer hast, dann musst du die Software auch zweimal kaufen. Solche Sachen, ne?
Ja, ja.
Und du darfst auch keine Kopie davon machen und wenn dir deine CD abbrennt, dann musst du sie eben neu kaufen und so.
Ja, und es wird ja von Jahr zu Jahr restriktiver.
Das wird im Moment immer schlimmer, ja, richtig.
Also wenn man sich mal diese EULAs, diese End-User-License-Agreements durchliest,
ja,
dann kann man teilweise noch den Kopf schütteln, was für Einschränkungen da gemacht werden. Und naja gut, ich denke, wir machen mal wieder ein bisschen Musik, bevor wir jetzt,
ja,
mal auf die Ideologie der Free Software eingehen.
Ja, genau.
Okay, bis gleich. We'll be right back. Hallo, hier ist wieder der Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz-Wiesbaden auf Radio Rheinwelle. Nachdem wir gerade ja schon mal ein bisschen erzählt hatten, wie so die geschichtliche Entwicklung von der Software war, wie es dann zu dieser Spaltung eigentlich in kommerzielle und freie Software kam, ist uns gerade aufgefallen, dass wir, glaube ich, mal einen kleinen Exkurs machen sollten und mal ein bisschen was erzählen sollten, wie eigentlich in ganz, ganz groben Zügen
was Software eigentlich ist.
Und wie ein Programm zustande kommt. Nämlich, das ist eigentlich mal wichtig zu verstehen, um überhaupt die Auswirkungen von Open Source und Free Software zu begreifen.
Genau.
Ja, im Endeffekt, wenn man sich Software kauft im Laden, ist das wie wenn man beim Bäcker eine Torte kauft. Man kriegt halt ein fertiges Produkt und weiß nicht, wie wurde sie hergestellt, wie wurde sie gemacht. Kann ich hier auch selber backen.
Ist vielleicht Gen-Mais drin oder so.
Ja. Wenn, und wenn ich jetzt feststelle, okay, man könnte an der Torte noch was verbessern, irgendwie noch ein paar Kirschen mehr rein oder andere Schokolade, dann kann ich zwar meinen Bäcker fragen, ob er das macht, aber es liegt dann schlussendlich am Bäcker, ob er das macht und ob er das nur für mich macht oder für alle. Und bei Open-Source-Software ist es so, da kriege ich das Rezept von der Torte quasi mit dazu. Das heißt, ich kann die komplett nachbacken, ich kann am Rezept was ändern, kann sagen, okay, da müssen halt mehr Kirschen rein. Und habe dann eben auch die Möglichkeit, die Torte genauso nachzubacken, wie das der Bäcker gemacht hat.
Und du darfst das Rezept dann wieder weitergeben an deine Freunde und an deinen Bäcker.
Ja. Also und so. Ziemlich guter Vergleich, finde ich.
Ja, sehr gut, ja.
Es ist wirklich so, wenn man ein kommerzielles Programm sich kauft, wie Windows oder was auch immer, dann hat man sozusagen diese fertige Torte, aber es ist so gut wie unmöglich, aus dieser fertigen Torte irgendwie auf das Rezept zu schließen.
Ja, das ist schwierig.
Also es ist zwar... Gibt da zwar Möglichkeiten, aber das ist äußerst anspruchsvoll und zeitintensiv und Reverse Engineering nennt man das dann.
Ja, genau.
Aber das ist wirklich eine Sache, die gerade bei großen Programmen eigentlich...
Bei großen, komplizierten Torten ist das dann schon schwierig.
Ja, und das heißt, im Endeffekt, man hat, wenn man so ein kommerzielles, fertiges Produkt kauft, ohne das Rezept dazu zu haben für dieses Programm, hat man kaum eine Möglichkeit festzustellen, was da drinnen eigentlich wirklich alles vor sich geht. Also man sieht zum Beispiel...
Man weiß gar nicht genau, was alles drin ist.
Man weiß nicht, was alles drin ist. Und das ist, kann echt ein Problem sein. Ich meine, es gab da genug Geschichten, wo zum Beispiel rauskam, dass ja Microsoft Windows nach Hause telefoniert. Also Informationen über den Benutzer, was man mit dem Programm macht, irgendwie an die Microsoft-Zentrale schickt und solche Geschichten.
Über das, das Internet, ja. Das
was gab's dann Leute mehr oder weniger per Zufall oft rausgefunden haben, weil man sieht es dem Programm nicht an. Man weiß nicht, was da drin steckt.
Ja, das macht ja dann keine Meldung so. Hallo, ich faxe jetzt Ihre persönlichen Daten weg und so.
Und es muss ja noch gar nicht mal eine böse Absicht sein. Und ich meine, wir schimpfen immer über Microsoft, aber das sind bei weitem nicht die einzigen. Also muss man auch mal ganz klar sagen. Aber wie gesagt, es muss auch keine böse Absicht sein. Es kann ja auch einfach sein, dass irgendwelche Fehler in dem Programm sind. Ich meine, jedes Programm mit einer gewissen Komplexität hat Fehler. Das ist kaum zu vermeiden. Es ist nicht zu vermeiden eigentlich. Und diese Fehler müssen ja auch nicht immer sichtbar sein. Aber wenn ich jetzt ein Programm benutze und merke so, irgendwie macht das nicht ganz das, was ich will oder irgendwie stützt das hier mal ab.
Dann kannst du im Rezept nach dem Fehler suchen.
Da kann man, wenn man das Rezept hat, kann man nach dem Fehler suchen.
Aber in der fertigen Torte findest du den Fehler nie.
Ja, da bleibt das Einzige, was einem dann übrig bleibt, ist, dass man halt irgendwie eine E-Mail an die Firma schickt und dann hofft, dass sie das irgendwann mal in der nächsten Version dann den Fehler behebt. Während, wenn man halt ein Open Source, eine freie Software hat, wo man auch das Rezept, den Quellcode zur Verfügung hat, dann kann man, wenn man entsprechend Programmierkenntnisse halt hat, sich da diesen Quelltext anschauen, dieses Rezept anschauen und kann selbst sich auf die Fehlersuche begeben.
So. In der Softwarewelt nennt man das Rezept ja nicht Rezept, sondern es das heißt dann
Quellcode. Quellcode.
Im englischen Source Code.
Im englischen Source Code, genau.
Das ist ja dasselbe Quelle, Quellcode.
Ja.
Das ist so das Rezept. Hat Stallman das schon so vorausgesehen, dass sowas passieren würde mit geschlossener, also
Closed
Software
sozusagen? Ja, also Stallmans Motivation für die Free-Software-Geschichte, die er ins Leben gerufen hat, war ja gar nicht mal in erster Linie irgendwie jetzt eine praktische, technische, sondern er war ja und ist immer noch jemand, der da sehr ideologisch rangeht und diesen Freedom, diesen Freiheitsaspekt halt sehr betont. Mhm. Und der sagt, es kann nicht angehen, dass auf meine Maschine, mit meinem Programm, das ich irgendwie erworben oder bezogen habe, dass das Sachen macht, die ich überhaupt nicht kontrollieren kann. Dass ich hier mir die Freiheit genommen wird, zu bestimmen, was auf meinen Rechner mit meinen Informationen passiert.
Okay, ja.
Und das ist eigentlich, also er hat ganz explizit vier Freiheiten, four freedoms definiert, die man haben sollte mit seiner Software. Die Freedom Nummer, Freiheit Nummer 0, also er fängt mit 0 an zu zählen, weil der Programmierer...
In Informatik und so fängt man einfach immer mit 0 an, ja.
Genau, im Programmierer fängt man mit 0 an.
Das ist sehr verdächtig, wenn einer schon mit 1 anfängt, dann hat er wahrscheinlich
deswegen
keine Ahnung.
Deswegen geht es nicht von 1 bis 4, sondern von 0 bis 3. Okay, die Freiheit Nummer 0 ist die Freiheit, das Programm für jeden Zweck zu benutzen.
Das, ja, genau.
Das klingt jetzt erstmal relativ selbstverständlich eigentlich.
Ja, ist es ja aber gar nicht. Also
aber
diese ganze Geschichte, die man so hat, diese Programme, die man für Windows kriegt, die dann immer closed sind zum Beispiel, das ist ja oft dann, dass man die nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen darf.
Zum Beispiel. Oder ja, nur für den privaten Gebrauch, nur auf einem Rechner.
Ja.
Oder dieses CD-Programm darf man nicht, Brennprogramm, darf man nicht alles mitbrennen.
Ja, genau.
Und irgendwelche Einschränkungen. Und Stallman sagt halt, die erste Freiheit, die freie Software garantieren muss, ist, dass der Benutzer mit dem Programm machen kann, wozu er Lust hat. Das ist seine Sache, ist sein Programm.
Auch, hat ja jeder was von, ne? Das kann,
ja.
Und wobei man sagen muss, die meisten Leute, die stören sich jetzt nicht so sehr daran an den Restriktionen, die machen trotzdem. Also,
ja gut,
die nehmen sich die Freiheit
das
mal.
Das ist ein anderes Thema, aber wenn das halt rauskommt, wird dann eventuell den Leuten die Freiheit genommen.
Gut. Ja, das stimmt.
Okay. Und die zweite, also die Freiheit Nummer 1 dann, also die zweite.
Die zweite.
da geht es dann um den Quelltext, das Tortenrezept, was wir gerade erwähnt hatten. Das ist die Freiheit, das Programm zu studieren und zu modifizieren. Also eben, dass man...
Sprich, dass man dieses Rezept halt hat.
Genau, dass man diesen Quelltext hat und sich den genau anschauen kann. Und ganz genau sieht, was in dem Programm passiert, wie es in dem Programm passiert.
Ja.
Dass es da keine Unklarheiten und Sachen gibt, die das Programm vor dem Benutzer verheimlicht, sozusagen.
Ich denke, das Studieren ist halt auch wichtig zu Lernzwecken, dass man da
ja.
halt auch sieht, okay,
ja.
so haben die so irgendwas gemacht, das ist interessant.
Genau.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja trotzdem auch nicht für jeden jetzt unbedingt wichtig, oder? Die Freiheit, weil klar, für Informatiker, für Programmierer ist das toll, aber wenn ich so an meine Frau denke oder so,
ja.
die hat jetzt wenig Lust, Quelltexte zu lesen.
Ja, klar. Aber die hat da ja mehr Chancen, wenn sie jetzt irgendwie sagt, ich möchte da noch einen Button für irgendwas.
Dann kann die zu mir kommen.
Wenn sie zu dir geht,
dann kann die mir das
ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du das machst, wie wenn sie zu einem Hersteller geht. Und
da ist es dran, ja.
Und darüber hinaus, auch wenn man, ich denke mal, da profitieren auch wieder alle davon. Der Punkt ist, selbst wenn ich meine, zum Beispiel Linux, was ich benutze, Ubuntu in dem Fall, ich habe den Quellcode auch nicht gelesen, ja. Aber ich weiß, dass es weltweit keine Ahnung, wie viele tausende Leute gibt, die sich mit diesem Quellcode beschäftigt haben, in einer anderen Form.
Genau, und wenn da Scheiße drin steht, irgendeiner wird, das wird schon irgendwo auffallen dann.
Ganz genau. Ja. Also dadurch, dass dieser Code frei ist und es eine Menge Leute gibt, die da mal reinschauen und das zu Studienzwecken oder weil sie selbst es weiterentwickeln wollen, sich mit dem Quelltext auseinandersetzen, sind natürlich viel mehr Leute haben diesen Quellcode quasi geprüft. Zumindest bei großen Projekten.
Ja, das heißt, wenn in dem Rezept steht, tun sie da so ein bisschen Arsen rein, dann hätte irgendeiner schon sich gefragt, wozu muss eigentlich unbedingt Arsen in dem
Rezept? Zum Beispiel. Oder wenn einfach irgendwo Fehler drin sind, irgendwelche Bugs drin sind, wäre das natürlich auf diese Weise, die Wahrscheinlichkeit, dass die Fehler irgendwie irgendwann gefunden werden, ist viel größer, als wenn eine Firma, und wenn sie noch so groß ist, mit einer begrenzten Anzahl von Mitarbeitern an diesem Projekt arbeitet, ja. Also so gesehen,
ja,
auch wenn man selbst von Programmieren keine Ahnung hat, profitiert man auf diese Weise auch davon,
ja, das
wenn
richtig.
Das frei ist.
Ja, das ist richtig. Was ist denn Freiheit Nummer 2?
Nummer 2 ist die Freiheit, das Programm zu kopieren, um, wie Stallman sagt, deinem Nachbarn zu helfen.
Das ist aber nett ausgedrückt.
Ja.
Stallman kommt aus den USA, das heißt, der hat Neighbor.
Genau. The freedom to copy the program so you can help your neighbor.
Ja, das ist sehr gut. Hilft deinem Nächsten sozusagen, vielleicht korrekter übersetzen.
Ja. Und klar, ist natürlich genau das Gegenteil von den kommerziellen Programmen, die sagen, um Gottes Willen bloß nicht kopieren, sonst...
Ja, gib deinem Nachbarn unsere Internetadresse, wir helfen ihm dann weiter.
Ja, und die dritte, beziehungsweise vierte und letzte Freiheit...
Freiheit Nummer 3.
...ist die Freiheit, das Programm zu verbessern und die Verbesserungen wieder zu veröffentlichen, so dass die the whole community benefits, wie Stallman sagt, die ganze Gemeinschaft davon profitiert. Und das ist ja ein Prozess, den man bei Open Source Software immer wieder gesehen hat, dass irgendjemand sich ein bestehendes Projekt oder Programm nahm und irgendeine Idee hatte, wie man da was verbessern könnte oder wie man das erweitern könnte, das programmiert hat und das wieder zur Verfügung gestellt hat, dass andere das sich wieder geholt haben.
Mhm. Ja. Ja, also Microsoft jetzt, gut, wir kommen immer wieder auf Microsoft, ist natürlich so das Paradebeispiel für Software. Microsoft ist auch mal eine Firma, die eigentlich so ziemlich jeder kennt. Microsoft hat ja mal gesagt, eigentlich ist das alles Quatsch, was der Stallman gesagt hat. Viele Köche verderben den Brei. Ist gar nicht so gut, wenn so viele Leute an dem Rezept die ganze Zeit rumbaldowern und an dem Kuchen mitbacken. Was denn damit? Ist das nicht so?
Na gut, meistens ist das in den Projekten ja schon eine gewisse Hierarchie, dass es halt einen gibt, der das Projekt ins Leben gerufen hat oder zwei Leute und halt mehrere Leute, die sehr aktiv mitarbeiten.
Hm, so der harte Kern dann?
Genau, und wenn jetzt jemand kommt, der halt vorher noch nichts da gemacht hat, der halt quasi noch als nicht vertrauenswürdig eingestuft wird, über die Sachen, die er einfließen lässt, wird dann natürlich auch genauer drüber geschaut.
Okay,
das heißt, die Kontrolle liegt ja in den meisten Fällen schon noch bei 1-2 Leuten. Aber es steht natürlich auch jedem frei, das komplette Projekt zu nehmen und zu forken, wie sich das nennt. Also selber nochmal.
Das heißt, ich schreibe mir das Rezept ab und sage, so, das ist jetzt meins und da entwickelt sich jetzt eine andere Torte draus.
Genau.
Eine andere Variation.
Wird allerdings halt ungern gemacht, weil natürlich die Gemeinschaft, die hinter dem Originalprojekt steht, dann verliert.
Und, das stimmt, ja. Ja, ja, und dann hat man halt zwei Programme, die eigentlich dasselbe tun, die dann in Konkurrenz zueinander auch stehen. Was ja auch nicht immer, obwohl Konkurrenz belebt das Geschäft andererseits.
Ja.
Sozusagen. Gut, es geht zwar nicht um Geld, aber doch häufig um Ehre und Ruhm in der Szene.
Ja, oder um Egos da.
Um Egos, ja. Okay, aber das hat sich alles selbst entwickelt. Das steht ja in keinem Gesetzbuch, dass das geprüft werden muss, was ich da irgendwie programmiere oder so. Ne? Das ist was, was sich sozusagen in dieser Gemeinschaft selbst entwickelt, ne?
Ja, das organisiert sich irgendwie von selbst.
Also,
ja klar, ich meine, wenn jetzt ein Kunde zum Bäcker kommt und dem eine Flasche in die Hand drückt, machen sie das mal in den Kuchen, wird er auch erstmal sagen, Moment,
ich guck erstmal,
was da drin ist.
Und guck mal, was es extra kostet.
Ja, beim Bäcker.
Würde der Bäcker sagen. Ja, die anderen dann sagen, vielleicht in der Open Source, wird die Leute dann vielleicht sagen, okay, hier hast du ein bisschen was von unserem Teig, probier's mal damit aus.
Ja, genau.
Und wenn es gut schmeckt, dann machen wir das generell ins Rezept rein. Ansonsten
ja, wahrscheinlich machen wir erstmal eine Probetorte damit,
ja,
und gucken, wie das so ist. Ja.
So, ich glaube, jetzt haben wir die Metapher langsam zu Tode geritten, oder?
Ja, so allmählich schon. Gibt es noch was anderes vielleicht irgendwie? Außer Kuchenrezept?
Baupläne fürs Auto? Oder?
Das ist gut, Bauplan. Es gibt ja sogar einen Open Car, habe ich mal gelesen. Ne?
Ja.
So ein, irgendwie Ingenieure, die ein Auto entwickeln und das ist völlig frei und die nehmen kein Geld. Das Problem ist nur, wer baut das Auto, weil irgendwann brauchen wir halt dann doch das Eisen dafür.
Mit Bier gibt es das auch schon.
Bierrezept oder was?
Bierrezept, das auch halt Open Source ist, das frei zugänglich ist, das jeder herstellen kann mit dem Rezept.
Das treibt wilde Blüten.
Aber das ist natürlich dann der Vorteil der Software, dass man sie halt kostenlos quasi kopieren und halt auch übersetzen kann, also aus dem Rezept die Torte machen kann.
Das heißt, du brauchst kein einziges Atom, um den Kuchen hinterher wirklich zu backen, um die Software zu machen.
Ich denke, ganz wichtiger Punkt von dieser GPL-Lizenz, die man noch erwähnen sollte, ist dieser sogenannte virale Effekt, über den auch Microsoft gerne gewettert hat.
Was ist das?
Das bedeutet, es gibt diese Klausel darin, dass wenn man ein Programm, das unter dieser Lizenz veröffentlicht wurde, verändert, weiterentwickelt, dann ist man verpflichtet dazu, diese Veränderung des Programms auch wieder zu veröffentlichen. Das heißt, unter den gleichen Lizenzbedingungen. Das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, jetzt hinzugehen, sich irgendwelche freie Software zu nehmen, die weiterzuentwickeln und das Ergebnis dann geheim zu halten und als kommerzielle Software zu verkaufen.
Ja, das ist wahrscheinlich so einer der wichtigsten Punkte an der Lizenz. Ne?
Ja.
Und dadurch
außer natürlich, man sitzt in Taiwan.
Ja, gut, okay, das mag sein. Aber das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, also einer der wichtigsten Punkte an dieser Lizenz, dass man sagt, die sorgt ja eigentlich dafür, dass es auch frei bleibt.
Ja, ganz genau das.
So das.
Ganz genau das.
Weil initial einfach mal sagen, hier schmeiße ich es ins Internet und es ist jetzt mal frei, aber ich muss ja dafür sorgen, oder ich möchte ja dafür sorgen, dass es frei bleibt, auf Dauer.
Ja.
Und deswegen gibt es ja eigentlich diese Lizenz. Lizenz ist ja immer irgendwas Juristisches im Endeffekt. Ne, und da hat der Stallman sich ja wohl auch schwer Gedanken gemacht und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Juristen bemüht, das abzuklopfen, dass es auch juristisch mal hält, wenn das mal, also man kann ja direkt tatsächlich dann auch damit vor Gericht gehen und so.
Ja, das gab es schon diverse Streitereien und das ist auch leider, gab es auch wieder einige Grabenkrämpfe und Geschichten, wo es dann eigentlich schon wieder ein bisschen sag ich mal, diese Lizenz und nicht mehr in dem Sinne eingesetzt wurde, wie es ursprünglich gemeint war, sondern schon irgendwie dann sozusagen als Waffe benutzt wurde. Das ist leider auch Sachen, die passieren, aber ist eher die Ausnahme als die Regel.
Man kann alles zum Guten und zum Bösen gebrauchen.
Ja.
Das ist irgendwie mit allem so.
Man muss auch sagen, diese GPL, diese GNU Public License, von der wir hier die ganze Zeit reden, ist nur eine von verschiedenen Lizenzen auf dem Gebiet. Es ist die verbreitetste und die wichtigste und auch die erste gewesen. Aber inzwischen gibt es eine ganze Menge anderer ähnlicher Lizenzen, die von Leuten, die halt im einen oder anderen Punkt nicht der gleichen Meinung waren wie Stallman mit der GPL, ihre eigene Lizenz halt gemacht haben, die der mehr oder weniger gleichen. Im Prinzip ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, aber teilweise sind diese Lizenzen halt nicht zueinander kompatibel. Und wenn man dann halt verschiedene Programmbausteine, sage ich mal, mit verschiedenen Lizenzen irgendwo zusammenführt, dann
ist das dann auch mal so ein bisschen Lizenzdschungel.
Ja, das ist also teilweise auch schon etwas, gibt es da schon etwas Wildwuchs,
sage ich mal. Ein wilden Lizenzkuchen.
Ja. Gut, wobei es bei den neueren ja meistens so ist, dass dem Benutzer eher Freiheiten genommen werden. Also es gibt ja jetzt seit kurzem auch eine Variante der GPL, wo man die Software nicht mehr für militärische Zwecke zum Beispiel einsetzen darf. Klar, ist natürlich auch nicht blöd, aber ist halt eine Freiheit, die dem Anwender genutzt wieder genommen wird.
Ja,
also richtig. Wird man halt wieder eingeschränkt.
Das stimmt. Ja, dann wollen wir gleich noch ein bisschen auf Linux gucken. Das ist eigentlich so das Paradebeispiel für freie Software.
Ja, aber erst noch mal wieder ein bisschen Musik, würde ich mal vorschlagen. Ein bisschen
Musik, genau.
Okay.
I used to be a farmer and I made a living fine. I had a little stretch of land along the CP line. But times went by and no way to ride, the money wasn't there. Then bankers came and took my land and told me fair is fair. I looked for every kind of job, the answer was no. Hire you now, they don't was left, we just let 20 go. The government, they promised me a measly little sum. But I've got too much pride to end up just another bum. Then I thought, who gives a damn if all the jobs are gone? I'm gonna be a pirate on the river Saskatchewan. And it's a heave-ho, hi-ho, up and down the plains. I'm stealing wheat and barley and all the other grain. And it's a ho, hi-ho, farmers by your doors. When you see the Jolly Roger on vagina's mighty shores. You think the local farmers would know that I'm at large. But just the other day you found an unprotected barge. I snuck up right behind them but they were none the wiser. I ran the ship and sank it, I stole the fertilizer. A bridge inside a moose jaw spans the mighty river. Farmers cross with so much fear their stomachs are a quiver. Cause they know the tractor deck is hiding in the bay. I jump the bridge and knock them gold and sail across the hay. And it's a heave-ho, hi-ho, coming down the plains. I'm stealing wheat and barley and all the other grains. And it's a ho, hi-hey, farmers bar your doors. When you see the Jolly Roger on Regina's mighty shores. Well, Mountie Bobby chased me, he was always at my throat. I'd follow on the shore and look cause he didn't own a boat. But cutbacks are coming so the Mountie lost his job. And now he's sailing with me and we call him Salty Bob. I'm swinging swords, skull and bones and pleasant company. I never pay my income tax through the GST. I'm traveling down to Saskatoon to tear up the sea. If you wanna reach the co-op boys, you gotta get by me. And it's a heave-ho, hi-ho, coming down the plains. I'm stealing the wheat and barley and all the other grains. And it's a ho, hey! Well, pirate life's appealing, but you don't just find it here. I hear that in Alberta there's a band of buccaneers. They roam the Athabasca from Smith to Fort McKay. You're gonna lose your steps and if you have to cross the way. Well, winter is a-coming, the chill is in the breeze. My pirate days are over once the rivers start to freeze. I'll be back in springtime, for now I have to go. I hear there's lots of plundering down in New Mexico. And it's a heave-ho, hi-ho, coming down the plains. I'm stealing wheat and barley and all the other grains. And it's a ho, hey! I'm stealing wheat and barley and all the other grains. And it's a ho, hey, hey, the farmers bar your doors. When you see the Jolly Roger on Regina's mighty shores. And it's a heave-ho, hey, ho, coming down the plains. I'm stealing wheat and barley and all the other grains. And it's a ho, hey, hey, the farmers bar your doors. When you see the Jolly Roger on Regina's mighty shores. And when you see the Jolly Roger on Regina's mighty shores. When you see the Jolly Roger on Regina's mighty shores.
Ja, hier ist der Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz. Heute geht es um Free Software, um freie Software. Aber auch wie immer ist die Musik, die wir hier spielen, auch
nach freien Rezepten gespielt.
Freie Musik, also alles legal und frei im Internet erhältlich. Wenn euch die Musik gefällt, auf unserer Homepage nordfunk.cccmz.de gibt es nachher die Playlist wie immer mit Links zu den Seiten von den Künstlern, dann könnt ihr euch die Musik auch ziehen.
Genau. Ja, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen über ein aktuelles Beispiel aus der freien Software-Szene reden. Und das ist das allseits bekannte Linux. Das ist mittlerweile so bekannt, dass sogar die Computerbild ab und zu mal Beiträge bringt dazu. Und das will schon was heißen, weil das ist ja die Volkszeitung, was Computer angeht bestimmt. Wenn da schon Bild draufsteht. Ja, hohe Auflage und so. Linux ist freie Software, ist das richtig? Gibt es da Unterschiede? Open Source, freie Software, Free Software, das ist ja noch nicht mal dasselbe.
Ja, mit Open Source und Free Software, das ist so eine Geschichte. Also, wie gesagt, die Free Software, das hat Richard Stallman damals Anfang der 80er ins Leben gerufen.
Da gab es Linux noch gar nicht.
Da wurde klar Linux gerade sozusagen in der Wiege.
Ja gut, in Gedanken vielleicht schon.
Ja, in Gedanken vielleicht schon, aber gut, die Open Source als Begriff, das kam erst sehr viel später. Wenn ich mich recht entsinne, kam das irgendwie 98, dieser wurde der Begriff das erste Mal geprägt.
So spät?
Ja, ich war auch erstaunt, aber ich habe auch gedacht, dass es eigentlich früher sein musste, aber ich habe mal nachgelesen.
Man ist Free Software deutlich älter als Open Source.
Das ist die Frage, was ist jetzt der Unterschied, was sind die Gemeinsamkeiten? Also ich würde mal sagen, für die meisten praktischen Zwecke sind die Unterschiede eigentlich nicht so wichtig. Es ist eigentlich eher eine ideologische Unterschiede, die dahinter stehen.
Etwas subtil alles.
Ja, also wie schon gesagt, ist Stallmans Ansatz ja immer ein sehr radikaler gewesen. Also ich habe mir gestern noch mal einen Podcast angehört gehabt mit einer Rede von ihm, jetzt bei der Hope-Konferenz in New York vor ein paar Wochen. Und er ist schon sehr missionarisch und
ja, das
sehr wenig kompromissbereit. Ja.
Ja.
Und das ist halt eine Geschichte, dass er immer diesen radikalen Ansatz hatte, Software muss frei sein oder gar nicht. Also es gibt so Zitate von ihm wie, besser keine Software als kommerzielle Software.
Gut, das ist dann schon radikal.
Das ist schon sehr radikal.
Weil ein Computer ganz ohne Software zu betreiben, macht ja auch keinen Spaß.
Ja, und es gab halt viele Leute, die zwar den Ansatz von freier Software gut fanden, aber die halt der Meinung halt auch sind, dass Stallman es ein wenig übertreibt. Und diese Open-Source-Bewegung ist verfolgt in der Praxis eigentlich ähnliche Strategien, eigentlich genau das Gleiche, was wir vorhin aufgezählt hatten. Alles ist frei erhältlich, darf verändert werden, darf modifiziert werden, darf weitergegeben werden. Aber betreibt das Ganze etwas pragmatischer. Also nicht dieses radikale Entweder-Oder, sondern auch das, ja, einfach.
Wir betreiben das aus praktischen Gründen. Wir wollen Open Source, weil das toll ist.
Genau.
Und Stallman ist eher der Meinung, wir wollen freie Software, weil das ideologisch sozusagen prima ist.
Ja.
Also nicht, weil das praktisch für mich einen Vorteil bedeutet, sondern weil das ideologisch irgendwie wichtig und gut ist.
Also in der Praxis ist es auch so, dass es auch keine klaren Grenzen oft gibt, jetzt gerade im personellen Bereich her, und dass in vielen Projekten eigentlich da Hand in Hand gearbeitet wird. Aber wenn es halt um jetzt Debatten geht auf irgendwelchen Konferenzen oder Mailinglisten. Ja. Also der Vergleich, der mir immer kommt, wenn ich da ein bisschen mal reinschnupper, ist wie bei Leben des Brian mit der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa.
So. Genau, das darf man nicht verwechseln. Ja.
Ja. Aber richtig. Wie gesagt, das ist dann eher was auf der theoretischen Seite da läuft, und für die Praxis hat das für die meisten, gerade für ist als Endanwender, sage ich mal, eigentlich keine große Relevanz.
Aber Linux. Stallman hat Linux nicht selbst geschrieben. Seine Organisation, die GNU, hat ja auch Linux nicht geschrieben.
Ja, es war GNU.
Eigentlich nicht.
Nee, GNU war ja angedacht als, wie gesagt, ein völlig komplett freies, Unix-kompatibles Betriebssystem.
Genau.
Und sie hatten schon sehr viele Bausteine dafür zusammen, aber was sie noch nicht hatten, war ein eigener Kernel.
Also, man muss vielleicht dazu sagen, ein Betriebssystem besteht aus mehreren Komponenten. Der Kernel ist eigentlich so eine Software, die direkt auf der Hardware läuft sozusagen.
Genau.
Die ganz grundlegende Komponente. Die
allerunterste Ebene.
Und alle anderen Komponenten setzen da drauf auf und benutzen dann den Kernel, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen.
Auch. Ganz genau. Also
das heißt, immer wenn ich einen Festplattenzugriff machen will, ich will was auf die Festplatte schreiben, sage ich dem Kernel, hey Kernel, mach mir das mal. Und der macht es dann.
Genau, der Kernel ist die allerunterste Ebene. Ohne den läuft nichts. Alles baut darauf auf.
Ja, genau.
Und
sowas hatten sie nicht.
Sowas hatten sie noch nicht. Und dann kam halt Linus Torvalds daher. Ein finnischer Programmierer.
Finnischer Student damals.
Der halt angefangen hatte, einen eigenen Kernel zu entwickeln.
Im Endeffekt sollte es ja erst gar kein Kernel werden, ne? Oder?
Das weiß ich jetzt nicht so genau. Auf jeden Fall war es von Linus Torvalds gar nicht als so ein großes Projekt angedacht. Also genau. Es gibt dieses historische Posting, diese historische erste E-Mail von ihm, die noch irgendwo archiviert ist, wo er so ungefähr auf diese Programmierer-Mailing-Liste, ich weiß nicht, was für eine Liste das war, geschrieben hat, so, ja, ich schreibe da so einen Kernel in meiner Freizeit und bastel ein bisschen rum, soll nichts Großes werden, ungefähr das und das. Und dann haben halt andere Programmierer, die die gut fanden, sich daran beteiligt. Hm. Und das Ganze ging ganz gut voran. Und irgendwann wurde halt diese Free-Software-Community darauf aufmerksam und haben sich das angeschaut. Und da es ihnen sehr gut gefiel, haben sie halt beschlossen, da es halt auch komplett freie Software war und daher passte, diesen Kernel von Linus Torvalds als ein Kernel für ihr GNU-Projekt.
Und seitdem heißt es ja auch GNU-Linux.
Ganz genau.
Und das Linux bezeichnet ja eigentlich gar nicht das komplette Betriebssystem, sondern Linux ist ja ganz streng genommen nur dieser Kernel.
Ganz genau.
Der heißt Linux, weil der Programmierer hieß Linus.
Und dann Anlehnung und an Unix, halt das X am Ende.
Ja, das ist ja mittlerweile in der Szene schon obligatorisch für solche Sachen. Ja, das stimmt. Aber GNU gab es ja schon vorher. Und diese ganzen Programme, die hatten, also sagen wir, was gab es eigentlich für Programme? Eine Shell.
Den Compiler, den GCC. Den
Compiler, die Shell und so, solche Sachen.
Die Linker-Tools.
Gut, da können unsere Hörer wahrscheinlich gar nichts mit anfangen.
Sagen
alles,
wir mal,
alle Sachen, die ganz wichtig sind für Programmierung und
so. Sagen wir mal, das sind dann so, um mal den überstrapazierten Tortenvergleich nochmal zu benutzen, das ist dann so wie der Schneebesen und die Schüssel und...
So Werkzeuge,
genau. Die Werkzeuge, genau, die man halt braucht, um erstmal weiterzukommen, ja.
Genau, richtig.
Das gab's halt alles schon, aber um jetzt...
Aber auf was lief das, wenn es ja noch gar keinen Kernel gab?
Ich glaube, teilweise auf Minix und teilweise auf anderen Unix. Und
einfach, das heißt, die haben einfach andere...
Also ja,
Unix gab es schon. Unix gab es ja ganz viele Varianten. Ja. Jeder Hersteller hat ja sein eigenes Unix da gekocht und da lief es dann drauf. Und die haben ja schon immer darauf geachtet, dass das kompatibel ist, dass es möglichst auf vielen verschiedenen Kerneln sozusagen läuft. Und dann war das wahrscheinlich gar kein großes Problem, das auf Linux-Kernel zu portieren.
Genau, also es gibt ja, wie so oft im Leben, Standard, in dem Fall POSIX, der halt Schnittstellen einfach definiert der Programme. Mhm. Und an denen hat sich dann halt auch der Herr Torvalds gehalten, um halt eben Unix-kompatibel zu bleiben.
Ja.
Und damit war das wohl nicht so der Aufwand.
Okay, ja. Und dann hatte man ein eigenes freies Betriebssystem.
Genau, und seitdem, dass da die beiden Teile zusammenkamen, ja, ging es eigentlich nur noch bergauf mit GNU/Linux, muss man sagen.
Ja.
Also inzwischen ist das ja... Hat es eine Verbreitung erreicht, die sich wahrscheinlich zumindest Torvalds damals hätte nicht träumen lassen.
Das ist ja schon fantastisch. Und geboren wurde das in 1991.
Und den Dreh rum, ich weiß nicht
und genau. Und ein bisschen später fing es ja eigentlich schon an, so mit, oh, freie Software ist ja toll und so.
Und was man, denke ich, auf jeden Fall auch erwähnen sollte, ist, dass Linux hatte ja lange Zeit und hat es zum Teil noch immer diesen Ruf, das ist nur was für Experten, für Programmierer, für Freaks, und nicht für Normalsterbliche, sag ich mal.
Das war früher auch so. Man musste schon Programmierer sein, um den ganzen Kram so beieinander zu hacken, dass das auch irgendwie mal ging.
Ja, es war lange Zeit wirklich so gewesen, aber das hat sich eigentlich in den letzten Jahren hat sich da viel getan. Also inzwischen gibt es auch Linux-Versionen, Varianten, die man auch ohne Programmierkenntnisse oder weitergehende Computerkenntnisse benutzen kann. Genauso ja simpel und ich würde sogar mal ganz dreist behaupten, noch simpler als Microsoft Windows. Also wenn ich mir zum Beispiel Ubuntu anschaue, das ist die Distribution, die ich jedem Einsteiger eigentlich empfehlen würde. Das spielt man auf seinen Rechner auf, installiert das alles über eine grafische Oberfläche, klickt, macht ein paar Klicks und hat ein komplettes System mit E-Mail-Programm und...
Mit Browser, mit Office.
Ja, mit Office-Programm,
sowieso.
OpenOffice. Und hat eigentlich ein komplettes, freies System und es ist eigentlich, ja, es ist kinderleicht zu bedienen, muss man sagen.
Ja, ich denke, gerade dadurch, dass es halt offene Software ist, freie Software ist, kann man das halt auch für die verschiedenen Zwecke halt gut zurechtschneiden.
Ja.
Und dann gibt es halt eben Leute, die sich zur Aufgabe gemacht haben, das möglichst benutzerfreundlich zurechtzuschneiden. Oder was wir gestern gefunden haben, das Linux für Christen, wo dann halt eben auch die Bibelverse dabei sind. Ja, ich denke, dadurch, gerade dadurch hat sich es halt auch so so gut entwickelt, dass es so benutzerfreundlich ist mittlerweile.
Ja, das sind dann die sogenannten Distributionen. Das sollte man vielleicht auch nochmal erklären, weil ich denke mal, das ist eine Sache, die Leute auch oft verwirrt, wenn sie mit Linux hören, dann mit Red Hat, Ubuntu,
und SUSE
und was noch alles gibt.
Und Debian.
Genau, also der Punkt ist eben der, dass es eben, weil alles frei und modifizierbar ist, es nicht nur ein GNU-Linux gibt, sondern halt verschiedene sozusagen Pakete, die irgendwelche Leute geschnürt haben.
Das heißt, du hast ja, das Betriebssystem besteht aus ganz vielen einzelnen also Komponenten, haben wir eben schon gesagt.
Ja.
Und um das Betriebssystem komplett zu machen, muss er erstmal den Kernel haben und dann muss die ganzen Pakete und dann
genau, du brauchst
kann man alles selber machen.
Texteditor und, dann ist man und halt hier was fürs Internet und da ein Programm und da ein Modul.
Und dann ist man halt ein halbes Jahr unterwegs, bis man sein Betriebssystem so weit zusammen hat, dass man das mal benutzen kann.
Ganz genau. Und da natürlich nicht jeder sich die Mühe machen will, eben ja diesen Kuchen selbst zu backen, gibt sozusagen Backmischungen fertig.
Ja, genau. Und dann kann man das einkaufen und das sind einfach, die bieten dann einfach
schon... Ja, musst du nicht kaufen, kannst du dir frei runterladen.
Kann man sich aus, genau, frei runterladen.
Kannst du frei besorgen.
Ja.
Und dann kann sich jeder halt, sage ich mal, die Geschmacksrichtungen von Linux aussuchen, die ihm halt zusagen, der am besten klarkommt.
Mhm. Ja. Ja, bei mir war das mal so, eigentlich, ich bin ja auf Linux gekommen, das war wegen Windows 95. Das war so der Grund. Also ich will jetzt nicht lästern oder so, aber ich hatte mir damals eine neue Festplatte gekauft und wollte Windows 95 aufspielen, weil das war halt gerade in. Und das ging aber nicht. Ich habe eine ganze Woche gebraucht, bis das ging. Ich musste irgendwelche Freunde anrufen und ja, hier, der sagt, die Festplatte gibt's gar nicht und so, aber die gibt's doch und ich habe die doch angeschlossen und so. Und bis ich das dann alles soweit hatte. Und mit dem SUSE Linux war das, war damals die SUSE-Distribution, der SUSE-Kuchen. habe ich halt eine halbe Stunde gebraucht, dann war mein Betriebssystem drauf und zwar schon mit Office und mit E-Mail und mit allem drum und dran, was ich brauchte. Und das war deutlich angenehmer irgendwie. Seitdem bin ich dann dabei geblieben. Nicht bei SUSE, aber bei Linux zumindest.
Muss man allerdings auch sagen, dass es nicht immer so glatt läuft. Also ein Problem, das man in der Open-Source-Welt oft hat, ist, dass mit der Hardware-Unterstützung nicht alles so da vorhanden ist. Also konkretes Beispiel von mir auf der Arbeit. Wir arbeiten halt mit Stereo-Ansicht, dass man mit so einer Stereo-Brille auf dem Bildschirm ein Bild dann in 3D sieht.
Mhm.
Und die nötigen Treiber dafür, um die Grafikkarten, um das darzustellen, in OpenGL, das läuft halt in der Windows, aber die entsprechenden Befehlssätze werden halt in Linux nicht unterstützt. Zumindest war es vor einer Weile noch so gewesen. Vielleicht hat sich inzwischen was auch getan, aber das war einfach, weil eben diese Treiber fehlten, ist nicht möglich, das Ganze auch auf Linux zu machen.
Ja, sind wir so, die Hardware-Hersteller, die liefern ja für Windows schon direkt die Treiber mit, aber für Linux nicht. Und dann ist es halt schwer, an die Treiber
für Linux zu kommen. Ja, manche Hersteller machen das, andere machen das nicht. Und
ja, gut, dann ist es immer problematisch, richtig. Das heißt, man muss eigentlich immer beim Hardware-Kauf schon aufpassen, was man kauft.
Hm. Ja gut, so wirklich kritisch ist es nicht mehr. Also ich denke, die meisten Konsumerprodukte werden unterstützt.
Ja. Es gibt immer wieder mal so Probleme, ja.
Ich denke, mittlerweile ist es eher so die exotische Hardware, wo es halt kritisch ist.
Ja, das stimmt. Ist alles besser geworden, ne?
Ja, wird alles immer besser überhaupt, klar.
Aber ist nicht auch so, dass man unter Windows Programme hat, die es unter Linux gar nicht gibt? Oder wo es unter Linux Äquivalente gibt, die gar einfach nicht so gut sind? Du machst ja Soundbearbeitung, richtig? Tonstudio und so?
Ja, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo es schwer ist, irgendwie was unter Linux zu finden.
Also ich weiß schon, dass es da einige Software gibt und sich da einiges entwickelt, aber das ist alles einfach noch nicht so gut wie das unter Windows. Dafür ist es auch nicht so teuer, aber das ist einfach auch noch nicht
so gut. Klar, es gibt so manche Bereiche, also so Soundbearbeitung ist so ein Punkt, wo es unter Linux vieles nicht gibt, von der Windows schon viel mehr existiert. Sowohl im kommerziellen als auch im freien Bereich.
Mhm.
Andere Sachen ist natürlich ganz großer Punkt, ich glaube wahrscheinlich einer der Punkte überhaupt, warum Linux nicht noch verbreiteter ist, ist Spiele.
Stimmt.
Kein Mensch, fast niemand bringt Spiele für Linux raus, fast alles nur für Windows.
Also, das ist eigentlich merkwürdig mittlerweile.
Ja, man fragt sich eigentlich warum. Also,
ja gut, es gibt ja schon genug Spiele, nur halt diese großen Blockbuster-Titel werden halt selten dann veröffentlicht.
Ja. Ja, das ist dann der Punkt. Also die richtig populären Spiele gibt es dann nicht. Ja.
Aber ist es auch nicht so, dass wir jetzt ewig geredet haben und mal wieder Musik spielen sollten?
Ja, wir sollten auf jeden Fall noch einen Titel einspielen. Wir hatten ja erst drei oder so.
Sehr wortlastig
heute. Ja, sehr wortlastig, genau. Also machen wir noch einen Musiktitel.
Right.
Das war der Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz-Wiesbaden. Wir müssen allmählich zum Ende kommen, genauso wie unsere Sendezeit, 18.55 Uhr. Wir wollen euch aber nicht ganz ohne ein letztes Zitat gehen lassen von dem viel erwähnten Richard Stallman.
Ja, bevor wir das Zitat machen, falls ihr irgendwelches Feedback habt, irgendwelche Anregungen, Fragen, Kritik, wir haben eine E-Mail-Adresse für die Sendung und zwar ist das radio@cccmz.de.
Die Internetadresse nochmal?
Ja, die Internetadresse ist der Fnordfunk, Fnord, das ist F-N-O-R-D, Funk, .cccmz.de. Irgendwann verraten wir den Zuhörern auch nochmal, was ein Fnord ist, oder?
Wir müssen da mal eine Sendung
irgendwann machen. Irgendwann machen wir
das mal. Ja, das müssen wir total tun.
Ja, wie gesagt, da findet ihr auch die Links zu der Musik. Und ja, wir freuen uns über Feedback. Also wir haben noch keinen Termin für die nächste Sendung, aber sie kommt bestimmt. Und Themenvorschläge nehmen wir auch gerne entgegen.
Wird alles im Internet angekündigt.
Genau. Und ja, ihr könnt auch die Sendung danach noch als MP3 runterladen, als Podcast, wenn ihr irgendwie was verpasst habt, wenn ihr unser Geschwalle nochmal hören wollt.
Von der eben erwähnten Seite.
Genau.
Wir bedanken uns herzlich bei Radio Rheinwelle 92,5, dem freundlichen Sender in Wiesbaden.
Genau, und danach geht es hier auf Griechisch weiter, habe ich gehört.
Die hellenische Jugend wird hier eine Sendung machen.
Okay, dann.
Aber da werden wir nach Hause gehen, weil ich kann kein Griechisch. Und es wird wohl tatsächlich komplett in Griechisch gesendet.
Okay, wow.
Und keine Ahnung, was da gesprochen werden wird.
Okay.
Ja, ein letztes Zitat von Richard Stallman und dann blenden wir die Sendung aus. Es muss jetzt genau timen. wir wissen ja, es geht um die Freiheit der Software. Der fundamentale Akt von Freundschaft unter denkenden Wesen besteht darin, einander etwas beizubringen und Wissen gemeinsam zu nutzen. Dies ist nicht nur ein nützlicher Akt, sondern es hilft, die Bande des guten Willens zu verstärken, die Grundlage der Gesellschaft bilden und diese von der Wildnis unterscheidet. Dieser gute Wille, die Bereitschaft, unserem Nächsten zu helfen, ist genau das, was die Gesellschaft zusammenhält und was sie lebenswert macht. Jede Politik oder jedes Rechtssystem, das diese Art der Kooperation verurteilt oder verbietet, verseucht die wichtigste Ressource der Gesellschaft. Es ist keine materielle Ressource, aber es ist dennoch eine äußerst wichtige Ressource. Damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Sendung.
Macht's gut.
Goodbye.